Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. Die Innenstädte sollen lebenswert sein und die Vielfalt des öffentlichen Lebens widerspiegeln. Das Zauberwort bei den Stadtplanern lautet hier Multifunktionalität. Die Innenstadt soll ein Ort der Begegnung und des Austausches sein. Ein Sozialraum mit kulturellen Angeboten und Unterhaltung. Aber auch zum Arbeiten soll es ein Ort sein. Ein Ort, in dem Geschichte erlebbar wird, da historische Gebäude zum einen an die Vergangenheit erinnern, aber auch das Stadtbild der Gegenwart prägen. Und natürlich ein Raum mit gastronomischen Betrieben und Einkaufsmöglichkeiten. Denn noch immer ist der Hauptgrund, in die Innenstadt zu fahren, der Einkauf. Das mag auf den einen oder anderen vielleicht überraschend wirken. Schließlich hat sich ein Großteil des Handels in das Internet verlagert und immer mehr shoppen bequem von der Couch aus im Internet. Warum sollte man dann überhaupt noch in die Stadt fahren? Wie sich die Innenstädte verändern müssen, damit sie nicht zu ausgestorbenen Orten werden, in denen leere Einkaufsfenster und heruntergekommene Fachwerkhäuser das Stadtbild prägen und welche Rolle dabei den Kirchen zukommt. Darüber werden wir heute in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Lukas Sparlinger, der euch wie jeden Monat durch die Folge begleitet und damit ein herzliches Hallo direkt aus dem Cambio-Labor.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio. Die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Nach dem fiktiven Ausflug ins Salar de Uyuni im letzten Monat bin ich heute wieder zurück im Cambio-Labor. Heute geht es um die Innenstadt der Zukunft. Mit dabei Stefan Heinig, Referent im Referat Stadt- und Landentwicklung bei uns im ZGV und dass er viele Jahre an der Stadtentwicklung in Leipzig mitgewirkt hat und dort auch wohnt, das hört man ihm auch an. Hallo Stefan.
Hallo Lukas.
Steigen wir ein ins Thema. Lieber Stefan, wenn ich an Innenstädte denke, denke ich an Fußgängerzonen oder historische Altstädte. Wenn du als Stadtentwickler über die Innenstadt sprichst, was verstehst du darunter? Welche Bedeutung haben Stadtzentren für urbane Räume?
Na, ganz abstrakt erstmal gesehen sind Stadtzentren Orte mit einer hohen Nutzungsdichte und einer großen Vielfalt, mit einer ausgezeichneten verkehrlichen Erreichbarkeit. Sie haben Funktionen im Handel, in der Kultur, in der Bildung, für die gesamte Stadt, aber auch für die Region, also einen sehr großen Einzugsbereich. Und damit haben Innenstädte aber auch zum Beispiel sehr hohe Bodenpreise.
Wenn wir jetzt sozusagen uns die Innenstadt oder auch die Städte allgemein angucken, wo liegt da die Grenze der Innenstadt zur restlichen Stadt?
Innenstädte sind die historischen Kerne der Städte, jedenfalls in den meisten Städten in Deutschland. Das also, was früher innerhalb der Stadtmauern lag. Heute sind diese Mauern geschliffen, aber wir erkennen das häufig in den Städten noch an einem grünen Gürtel, einer breiten Straße, die sich rund um diesen Innenstadtbereich zieht. Und daran kann man eigentlich in den meisten Städten Innenstädte ganz gut abgrenzen. Mhm. Wenn man innerhalb dieses Bereiches guckt, gibt es aber auch nochmal unterschiedliche Lagen, die mehr oder weniger frequentiert und intensiv genutzt werden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du am Anfang schon angesprochen hast, Lukas, die Fußgängerzonen. Die Fußgängerzonen sind die wir als erstes natürlich besonders als Innenstadt wahrnehmen. Sie sind in den 50er Jahren entstanden. Da war das was Besonderes. Die erste in Kassel 1953. Sie haben heute einen besonderen Wert, dass wir ungestört durch die Innenstädte bummeln können, die Innenstädte genießen können. Sie haben auf der anderen Seite aber auch zu einer gewissen Monotonität geführt, weil dort natürlich die Nutzungen sich angesiedelt haben, die besonders hohe Preise zahlen können. Und das sind in der Regel die filialisierten Einzelhandelsgeschäfte. Spannend sind die Städte dann, wenn wir in die Nebenlagen schauen, die vielleicht auch verkehrsberuhigt sind, in kleinere Gassen, zum Beispiel in Bremen sich das Schnur anguckt, wo man da wirklich sehr gerne durch schmale, kleine Gassen bummelt, oder auch die Passagensysteme in Leipzig.
Im Vorfeld der heutigen Sendung habe ich mit verschiedenen Experten auch Gespräche geführt, die im Laufe der Folge zu Wort kommen werden. So zum Beispiel mit Professor Thomas Krüger, mit dem ich jetzt einsteigen wollen würde, von der HafenCity-Universität in Hamburg. Mit ihm habe ich neben anderen Dingen über die kulturelle Bedeutung der Innenstadt in Europa gesprochen Und er betont den lebhaften und verbindenden Charakter der Innenstädte.
Also die Innenstädte heutiger Prägung, also normalerweise die Mitte der gewachsenen Stadt, ist ja entstanden eigentlich als ein gesellschaftlicher Marktplatz und nicht so sehr als ausschließlicher Handelsort, sondern letztlich als Treffpunkt und Marktplatz und so weiter der gesamten Gesellschaft. Man kam früher vom Umland mal in die Stadt. Der mobile Handel traf sich auf Märkten in der Stadt und da wurden Waren gehandelt, aber auch Töchter verheiratet oder politische Gespräche geführt oder die Gaukler waren da und so weiter. Also da traf sich tatsächlich die Gesellschaft neben der Kirche auf dem Marktplatz als zivile Wirtschaftsgesellschaft, aber auch Handwerksgesellschaft und alle möglichen Formen mehr. Das war die Agora, wenn man so will, wenn sie nicht eine selektive Gesellschaft gewesen wäre. Auf der Agora waren ja nur die männlichen Bürger zugelassen. Die Stadt ist ja tatsächlich als Marktplatz der Gesellschaft in ihren verschiedenen Funktionen und nicht nur ökonomisch der Treffpunkt gewesen. Das ist die Geschichte. Das wurde dann verfestigt, dann gab es die ersten Läden und festen Bauten, die Börsen, aber auch die Kirche war immer dabei, aber auch das Rathaus standen sich sozusagen gegenüber, die Zivilgesellschaft und die Kirche halt als nichtweltliche und damals ja dominierende Macht im Mittelalter und in der Mitte fand der Markt statt.
Dieses historische Bild, das Professor Krüger da zeichnet, die Innenstadt als gesellschaftlicher Marktplatz oder wenn man es ein bisschen weiter fasst, als Mittelpunkt des öffentlichen Lebens, inwieweit ist das kulturell bedeutend geblieben? Auf mich wirkt es, als wäre das eine Art Leitmotiv für die Stadtentwicklung. Kann man das so sehen?
Jedenfalls ist Innenstadt heute noch ein wichtiger Identifikationsort in der Stadt, sowohl für die Bewohner, aber natürlich auch für die Touristen. Wenn du also irgendwo in eine andere Stadt fährst, dann schaust du dir natürlich die Innenstadt an und dort treffen sich auch noch die verschiedenen sozialen Milieus und Gruppen. Nicht umsonst sagen viele heute auch noch, ich gehe in die Stadt. Eigentlich ist alles Stadt, aber gemeint ist die Innenstadt. Insofern, denke ich, kann man das durchaus auch heute noch als einen gesellschaftlichen Marktplatz verstehen. Auch wenn der Hauptgrund, heute in die Innenstädte zu gehen, nach wie vor das Einkaufen ist, wird das ja immer mit anderen Zwecken verbunden. Also bummeln zu gehen, was Gutes zu essen, ins Kino, ins Theater. Insofern ist Innenstadt also ein multifunktionaler Ort, auch ein Ort der Demokratie. Dort ist das Rathaus, dort tagt der Stadtrat, dort werden wichtige Entscheidungen für die Stadt getroffen.
Oder auf den Plätzen finden Demos statt. Das könnte auch man das auch noch als Beispiel hinzufügen. Vor wenigen Wochen habe ich auch mit Professor Wolfgang Chris telefoniert. Der ist Stadtplaner, Gründer des Urban Index Institut. Und auch mit ihm habe ich eine Weile über die Veränderung der Innenstadt gesprochen, deren Funktion und wie sich die Funktionalität der Städte gewandelt hat. Und das knüpft daran an, was Stefan uns gerade schon berichtet hat.
Das ist sozusagen ein Kennzeichen der europäischen Städte, dass sie sich permanent verändern. Das passiert in der Regel nicht von heute auf morgen. Ich habe erwähnt, dass unsere Innenstädte ja die alten Städte sind und die waren im Grunde genommen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nahezu unverändert. Erst mit der Industrialisierung, mit der Erschließung durch die Eisenbahn, dann natürlich später dem Straßennetz, der Telegrafie mit Telefon und so weiter, werden dann aus den Innenstädten die Stadtzentren für die wachsenden Städte und Großstädte. Und Schritt für Schritt wird aus der Innenstadt das Wohnen verdrängt. Schritt für Schritt verschwindet der Handel, das Gewerbe, das produzierende Gewerbe vor allen Dingen. Und die Innenstadt wird zur City. Und die City ist dann Ende des 19. Jahrhunderts schon der Ort, an dem die Warenhäuser sich konzentrieren, wo die Geschäftshäuser den Handel, aber auch immer noch hochwertige Wohnfunktionen anbieten. Und das bleibt im Grunde genommen bis in die 50er Jahre, bis nach dem Zweiten Weltkrieg so intakt, es sei denn, die Städte wurden zerstört. Die einen Städte haben den alten Grundriss wieder aufgebaut, etwa Mainz. Andere wie Hannover haben dann die Stadt nach den Prinzipien der räumlichen Separation von Funktionen aufgebaut. Während in Mainz also noch die alte Parzellenstruktur sichtbar ist, haben andere Städte ihre Innenstädte komplett im Grunde für den Einzelhandel optimiert, für Verwaltungsfunktionen und natürlich dann für kulturelle Institutionen. Das heißt, die Innenstädte wurden von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts Schritt für Schritt zu Zentren des Einzelhandels, der Verwaltung und der großen kulturellen Institutionen optimiert und umgebaut. Und das gerät jetzt durch die Digitalisierung ins Wanken. Also wir stehen vor der Herausforderung, unsere Innenstädte neu zu konzipieren oder, wenn Sie so wollen, auch neu zu programmieren.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Mit mir im Cambio-Labor heute Stefan Heinig. Wir sprechen über die Veränderungen der Innenstädte. Gerade hat ja Wolfgang Christ darauf hingewiesen, dass die Innenstädte im ständigen Wandel seien. Etwas, was wir in Zeiten der Corona-Pandemie ja sehr stark merken. Stefan, welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise auf die Innenstadtentwicklung?
Die Corona-Pandemie wirkt als eine Art Katalysator, also ein Beschleuniger für Prozesse, die auch in diesem Wandel, den Herr Christ beschrieben hat, vorher schon begonnen haben. Die Situation hat sich natürlich insofern grundlegend verändert, dass viele Besuchsgründe für die Innenstadt weggefallen sind. Geschäfte sind geschlossen, Kultureinrichtungen sind geschlossen, Gastronomie ist geschlossen. Auch die Arbeit hat sich in Homeoffice verlagert. Konsequenz sind leere Straßen. Darunter leiden natürlich auch die letzten Geschäfte und Dienstleister, die in Zeiten des Lockdowns noch offen hatten. Denn die Grundidee, die hinter so einem Zentrum steht, ist ja die Wegekopplung. Wenn mein eigentlicher Grund des Innenstadtbesuchs der Kauf eines neuen Anzugs ist, dann gehe ich noch woanders hin. Was anderes einkaufen, Kaffee trinken, ins Kino. Und durch diese Kopplung beeinflussen sich also die Nutzung gegenseitig. Und wenn die Gründe wegfallen, werden auch offene Läden, Dienstleistungen viel weniger genutzt. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Einkaufen nach der Pandemie in die Innenstadt wieder so zurückkehrt, wie das vorher war. Weil Online-Shopping hat natürlich nochmal an Bedeutung gewonnen. Menschen haben sich daran gewöhnt. Insofern wird die Frage für die Innenstadt der Zukunft sein, wie verändert sich das Leitmotiv? Dieser gesellschaftliche Marktplatz mit Nutzungsvielfalt, das könnte ein realistischer Ansatz dafür sein.
Über die Digitalisierung werden wir noch später sprechen. Du sprachst gerade einen Aspekt an, den ich gerade spannend fand, nämlich, dass das Zentrum eine Art Wegkopplung oder als Verkehrsknotenpunkt verstanden werden kann. Welche Rolle spielt denn so die gute Erreichbarkeit der Innenstadt?
Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist natürlich ein ganz zentraler Faktor. Auch historisch gesehen war es ein Knotenpunkt von verschiedenen Handelsstraßen. Also auch da spielte schon die Erreichbarkeit der Stadt eine zentrale Rolle. Aber wir sehen das heute auch noch in der Stadtentwicklung. Vielleicht hier nochmal ein kleines Beispiel aus Leipzig. Da wurde 2013 der neue Citytunnel eröffnet. Also eine S-Bahn unterirdisch unter der Innenstadt mit Halteplätzen direkt unter dem Markt und an beiden Innenstadträndern. Und in der Folge hat sich die Passantenfrequenz in der Innenstadt deutlich erhöht. Vor allen Dingen auch die Kunden, die aus der weiteren Region gekommen sind, weil man plötzlich viel besser in die Innenstadt kommt. Insofern bemühen sich die Städte darum, vor allen Dingen den öffentlichen Personennahverkehr mitten in die Stadt zu holen. Es gibt auch eine Zunahme von Radverkehr. Das ist nicht ganz konfliktfrei, gerade so in Fußgängerzonen, weil Radfahrer natürlich die kürzesten Wege suchen und da auch nicht unbedingt immer Rücksicht nehmen.
Genau, und schnell unterwegs
also auch,
sind.
Ja. Auch das ist natürlich eine Frage, mit der man dort umgehen muss. Und natürlich spielt auch das Auto für die Erreichbarkeit der Innenstadt eine Rolle. Wobei es, denke ich, in der Regel wichtig ist, dass nicht jeder Ort in der Innenstadt per Auto erreichbar ist, sondern große Parkhäuser, Tiefgaragen diesen Bedarf fassen. Und das wird sich aus meiner Sicht auch ein Stück weit ändern. Denn wenn nicht mehr so viel in der Innenstadt eingekauft wird, dann brauche ich auch nicht das Auto, um meine vielen Einkaufstüten nach Hause zu transportieren oder zwischenzulagern. Insofern, ich denke, in der Summe geht es in der Zukunft um Multimodalität, also die Erreichbarkeit der Innenstadt mit einer Vielfalt von Möglichkeiten und auch die Möglichkeit, das Verkehrsmittel bei Bedarf zu wechseln. Also zum Beispiel, ich fahre mit der Bahn in die Stadt und nehme danach das Carsharing-Auto, um noch einen weiteren Weg zu erledigen.
Zurück zur Innenstadt an sich, weg vom Thema Mobilität. Die Zielvorstellung der Innenstadt ist ja sowas wie Multifunktionalität und Vielfalt zu erreichen. Welche Facetten machen eine vielfältige Innenstadt aus?
Also natürlich das Einkaufen als eine ganz wesentliche Funktion. Noch in meinem Studium habe ich das auch so gelernt, dass das eigentlich die Leitfunktion der Innenstadt ist. Dann ist natürlich Innenstadt auch ganz zentral ein Arbeitsort mit vielen Büroarbeitsplätzen in Verwaltung, in Dienstleistungsbereich und zunehmend mehr in den letzten Jahren eben auch ein Ort der Gastronomie geworden. Eating ist das neue Shopping, ist da so ein Slogan. Aber das ist eben nur die eine Seite. Das Thema Kultur halte ich für sehr wichtig. Du hattest schon ganz zu Beginn auf die historischen Gebäude und Orte hingewiesen, aber natürlich auch die Museen, die Theater, die Kinos. Das hat alles ganz viel mit der Identifikation mit einer Innenstadt zu tun. Auch die Kirche als kultureller Ort, als öffentlicher Ort, ist in vielen Innenstädten mit vielen Gebäuden sogar präsent, je nach Historie der Stadt. Eine Rolle spielt das Thema Wohnen. Das ist lange Zeit stark aus den Innenstädten verdrängt worden. wurden, was aber auch dazu führte, dass sie häufig abends gar nicht so belebt sind. Ja, weil niemand dort wohnt. Die Läden sind geschlossen, wenig Bewegung in der Stadt ist. Ich denke, das ist ein Thema, Wohnen auch wieder zurück in die Innenstädte zu holen und dort neue Angebote zu schaffen. Einige Städte haben da auch über die Bauleitplanung sichergestellt, dass bei jedem Vorhaben 20-30% Wohnen mit errichtet wird, um also diese Belebung dabei auch zu erzielen. Dann denke ich nochmal, Ort der Demokratie, des Austauschs. Wir haben da früher schon kurz gesprochen, warum nicht auch zukünftig mehr Platz für zivilgesellschaftliche Initiativen in der Innenstadt und Innenstadt als sozialer Ort. Also das Treffen, das Austausch, dafür spielt natürlich die Qualität der öffentlichen Räume, auch die Möglichkeit konsumfreier öffentlicher Räume, also ich kann mich auf Bänke setzen im Schatten, ich muss nicht unbedingt auf den Freisitz der nächsten Kneipe gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei dieser multifunktionalen Innenstadtgestaltung.
Professor Christ hat ja vorhin unterschiedliche Entwicklungen beschrieben. Vieles davon hast du gerade nochmal eingeordnet, Stefan. Bevor wir gleich auf die Digitalisierung und den daraus erwachsenden Veränderungsdruck auf den Handel zu sprechen kommen, würde ich gerne noch auf eine andere Entwicklung eingehen, die immer stärkere Filialisierung der Innenstädte. Was das genau ist, das kann euch Professor Krüger deutlich besser erklären als ich.
Im Handel insbesondere haben sich dann wiederum auch die Filialisten durchgesetzt. Diejenigen besonders leistungsfähigen Anbieter, die überall bundesweit das Gleiche anbieten und ihre Marken bundesweit vermarkten, sodass inzwischen die Innenstädte alle im Prinzip gleich aussehen. So haben wir jetzt in letztlich uniforme Innenstädte im Erdgeschoss und darüber Büros. Genau diese Innenstadt ist jetzt in der schweren Krise. Denn genau diese Funktionen, die sich durchgesetzt haben, erleben einen drastischen Strukturwandel. Wir haben es eben angerissen. Der Einzelhandel, gut, wir sind noch nicht beim Online, das ist ja auch nichts Neues, das hat aber einen gewaltigen Schub bekommen und das lässt sich nicht wieder zurückdrehen, der Onlinehandel, und der betrifft ja insbesondere innenstadtrelevante Sortimente und zwar mit die heißesten, die es gibt, weshalb die Innenstadt so interessant ist. Für Immobilienanleger war der leistungsfähige Filial-Einzelhandel. Der ist der zahlungsfähigste Mieter und genau der geht jetzt massiv online. Gerade die Filialisten sind ja schon längst im Netz, die sind schon längst hybrid. Die sind sowohl stationär wie online unterwegs und die werden, wenn sie es einigermaßen hinkriegen, diese Krise auch irgendwie überstehen. Wer es noch nicht und wahrscheinlich auch gar nicht werden wird im Netz, sind die kleinen Einzelhändler, die Fachgeschäfte, die Familienbetriebe, die wie auch immer diese Investitionen in, es geht ja nicht um eine Homepage, das geht um Warenwirtschaftssysteme. Dahinter steckt richtig viel IT, das kostet richtig Geld. Das ist nicht nur mal ein hübsches Bild auf einer Seite und eine www-Adresse, sondern die Digitalisierung im Handel erfordert erhebliche Investitionen und eine laufende Betreuung und ein aktives Marketing, und zwar was völlig anderes, als im Laden zu stehen. Da haben natürlich die kleinen Anbieter, die aus der Vergangenheit die Vielfalt der Stadt noch an den Rändern wenigstens geprägt haben, große, große Probleme.
Der Begriff uniforme Innenstädte bringt, wie ich finde, die Herausforderung ziemlich gut auf den Punkt, denn die Uniformität impliziert ja, dass es den Innenstädten an Nutzungsvielfalt fehlt. Daran anschließend würde ich gerne auf die Digitalisierung eingehen, wie gerade auch angekündigt schon, die besonders den Druck auf den Einzelhandel erhöht. Filialisten, wie Herr Krüger ja auch gesagt hat, sind ja schon längst im Internet unterwegs und in den Zentren prägen sie das Stadtbild. Also für die ist das nicht das große Problem. Für kleine Akteure ist das deutlich schwieriger, da mitzuhalten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, könnten hybride Konzepte dem Verkaufsverhalten vieler Menschen entgegenkommen. Mit Professor Christ habe ich darüber gesprochen, wie es gelingen kann, Digitales und Analoges miteinander zu koppeln.
Im Moment gibt es eine einfache und klare Strategie mit der sogenannten digitalen Agenda, die da sagt, der Einzelhandel wird eine Chance haben, wenn Projekte wie Click and Collect oder Meet and Collect, wie es im Moment heißt, clever umgesetzt werden. Das heißt, man bestellt zum Beispiel online einen Artikel und kann den dann in der Innenstadt abholen. Oder man besucht in der Innenstadt einen Laden und bestellt dann anschließend vor Ort oder zu Hause das, was man dort gesehen hat, und kann auf die Art und Weise die analoge Welt und die digitale Welt miteinander kombinieren. Ich glaube, das ist im Moment auch tatsächlich die einzige Möglichkeit für den Einzelhandel in der Innenstadt mit Zalando und Amazon zu konkurrieren, aber das ist eigentlich eine Brückentechnologie. Ich glaube, langfristig muss sich der Einzelhandel und müssen sich andere Funktionen in der Innenstadt, die heute noch eher analog funktionieren, beispielsweise auch Kinos, überlegen, ob nicht das, was sie anbieten, also im Fall vom Kino sind es ja Filme, viel einfacher im Netz als Streaming-Angebot wahrgenommen werden kann und dann sind sie eigentlich überflüssig. Das heißt, wenn das Kino in der Innenstadt überleben will und wenn der Einzelhandel in der Innenstadt überleben will, müssen beide Angebote machen, die nicht digitalisierbar sind, also Angebote machen, die man tatsächlich nur vor Ort wahrnehmen kann. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, die die Innenstädte haben. Denn alles andere ist eben viel einfacher und komfortabler und auch billiger im Netz zu haben. Da kommt jetzt Aufenthaltsqualität ins Spiel. Das ist eben dann das Ambiente, das einen anregt. Orte müssen schön sein. Sie müssen im Grunde genommen all das bieten, was Menschen heute suchen, um den digitalen Stress abzulegen.
Ich finde es sehr einleuchtend, was Herr Christ sagt, wenn er sagt, Städte müssen für sich schön sein. Mir würden aber noch ein paar andere digitale Zusatzangebote einfallen. Neben dem Konzept, das vorgestellt wurde, nämlich dieses Click and Collect oder Meet and Collect. Eine Sache, die ich in deutschen Innenstädten zum Beispiel sehr stark vermisse, sind WLAN-Hotspots. Orte, an denen man umsonst Internet zur Verfügung gestellt bekommt. Selbst heute gibt es ja noch Gruppen, die nicht mobil zu jeder Zeit Internet haben. Und dann könnte ein solcher Ort auch eine Art Treffpunkt im Analogen sein, wo man eben gemeinsam ins Digitale geht, aber auch analog ins Gespräch kommt. Wie stehst du zu solchen Ideen? Ist das tatsächlich auch eine Möglichkeit, die Innenstadt ja attraktiver zu machen?
Ja, du hast es ja schon angedeutet, Lukas. Unser persönlicher Alltag wird immer mehr hybrid. Es verknüpfen sich die analogen mit den digitalen Elementen. Ich bin irgendwo, ich sehe was, ich will auf meinem Handy ein paar mehr Informationen dazu haben. Und das kann ich natürlich gezielt durch Digitalisierung in der Innenstadt auch unterstützen. Ich will aber vielleicht an der Stelle ein bisschen breiter ausholen, weil Digitalisierung wird unsere Städte, nicht nur die Innenstädte, grundlegend verändern. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die technologischen Möglichkeiten, die da entwickelt werden, nicht alleine dem Markt überlassen, was da interessant, wirtschaftlich interessant ist und gut funktioniert, sondern dass Städte da auch aktiv Einfluss drauf nehmen. Wo ist der Mehrwert der digitalen Lösung gegenüber dem analogen? Wie wird mit den Daten umgegangen? Wie verhindere ich auch digitale Ausgrenzung? Und ich denke, Städte müssen versuchen, dazu Strategien zu arbeiten und dann genau schauen, welche Maßnahmen sind dann im digitalen, im hybriden Bereich auch sinnvoll und wo entscheidet man sich bewusst auch dagegen. Und ein ganz wichtiger Punkt, Städte müssen Infrastruktur zur Verfügung stellen. WLAN-Hotspots hast du angesprochen. Ich denke auch, das Thema Breitbandversorgung durch die öffentliche Hand ist ein ganz zentraler Punkt, gerade in den ländlichen Regionen. Und auch da können durch öffentliche Infrastrukturen, öffentliche Unterstützung die Städte insgesamt, aber vor allen Dingen auch die Innenstädte nochmal gewinnen.
Schauen wir uns einen Bereich der Digitalisierung an, den Onlinehandel. Ein oft genanntes Manko am Onlinehandel ist ja die fehlende Fachberatung. Ja, also jetzt klar, man kann sich jetzt auch Kundenrezensionen zu Gemüte führen und das alles durchlesen und das ist, denke ich, schon auch sehr hilfreich. Aber es ist ja schon etwas anderes als eine gute Fachberatung im Laden, wo man die dann auch individuell angepasst ist. Und zum anderen, man denke jetzt auch an Möbel oder Klamotten, will man vielleicht das Produkt, das man kauft, anprobieren im Fall der Klamotten oder schauen, wie es im Raum wirkt im Fall der Möbel. Wird es jetzt zukünftig stärker so sein, dass die Verkaufsflächen in der Innenstadt nicht mehr hauptsächlich als Ort des Einkaufs fungieren, sondern mehr als Schaustellfläche, wo man sich die Sachen anguckt?
Das ist sicherlich so. Ich kann mir Dinge vor Ort anschauen, ich kann sie dann bestellen und ich bekomme sie nach Hause geliefert, gerade auch dann, wenn es größere Gegenstände sind, die sich schlecht transportieren lassen. Es geht aber auch in beide Richtungen, diese Entwicklung. Also wir haben Internetanbieter, die plötzlich Filialen in der Innenstadt eröffnen. Mein Müsli ist so ein Beispiel dafür. Man kennt das eigentlich auch von der Webseite und findet das heute in vielen deutschen Innenstädten. Und dabei geht es um die Wahrnehmbarkeit von Waren, von Produkten und Marken in den Köpfen der Menschen. Geht aber auch ums Ausprobieren und Anschauen, weil auf einer Internetseite vielleicht auch ein Sofa anders aussieht, als wenn ich das vor Ort sehe und mal drauf gesessen habe, weil das Smartphone ich in einem Showroom ausprobieren kann. Aber ich muss es dann gar nicht unbedingt mitnehmen, sondern ich kann also hier analoge und digitale Angebote viel besser verknüpfen. Das heißt, Innenstädte werden wahrscheinlich mehr Showrooms, Ausstellungsflächen haben, mehr beratungsintensiven Einzelhandel. Es kommen vielleicht auch bestimmte Handelsnutzungen zurück in die Innenstadt, wie zum Beispiel Teile des Möbeleinzelhandels. Auch IKEA hat inzwischen schon in Hamburg ein innenstadtnahes Kaufhaus eröffnet. Und ich glaube, es wird eine viel stärkere Verknüpfung von Einkaufen und Dienstleistung geben. Also auch Möglichkeiten einer neuen urbanen Produktion, urbanen Handwerks, wo Kleinserien vor Ort entstehen aus einem 3D-Drucker, die ich aber frisch ordern kann und eine halbe Stunde später mitnehmen kann. Insofern denke ich, steht das Schauen, das Live-Erleben der Produkte im Einzelhandel im Mittelpunkt. Da sind wir auch bei der Ebene des Wohlfühlens und der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.
Aufenthaltsqualität der Innenstadt, das ist das Stichwort, das wir gerade diskutieren in einem großen Zusammenhang. In den letzten Jahren werden diesbezüglich vermehrt auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Innenstädte diskutiert. Vielen wird in Erinnerung geblieben sein, wie hoch die Temperaturen im Hochsommer in den letzten Jahren, insbesondere in den Innenstädten waren, die sich durch die vielen versiegelten Stellen, also den Asphalt, immer weiter erhitzen. Eine Lösung könnte darstellen, mehr Grünflächen in die Innenstadt zu bringen oder Fassaden zu begrünen, Urban Gardening, Urban Farming, mehr Grün in die Stadt holen, ist da das Stichwort. Professor Christ vertritt in diesem Zusammenhang, wie er selbst sagt, eine kritische Position und betont den urbanen Charakter von Innenstädten.
Also die Innenstädte waren ja historisch gesehen immer kleine Figuren, urbane, künstliche Räume, gebaute Räume im weiten Feld der Landschaft. Das heißt, in allerwenigsten Fällen finden sie ja zum Beispiel Bäume auf einem Marktplatz. Das ist heute durchaus eine kritische Frage. Ja? Also soll man tatsächlich Marktplätze, die immer steinern waren, mit Bäumen begrünen? Sollten Fassaden in der Altstadt, die nie begrünt waren, begrünt werden? Sollen Dächer, die nie grün waren, begrünt werden? Bin da eher skeptisch. Ich glaube, die Frage, wie Stadtentwicklung und Klimawandel zusammengehen können, ist eine Frage, die wir in einem komplexen Zusammenhang diskutieren müssen.
Stefan, wie stehst du grundsätzlich zu der Frage, mehr Grün in den Innenstädten?
Ja, Herr Christ hat ja so die Sorge, dass da die Urbanität verloren gehen könnte. Ich glaube das nicht, wenn man das mit Augenmaß macht, sondern ich denke, Innenstädte müssen hier auch einen gewissen Beitrag leisten, insbesondere bezogen auf den Klimawandel, weil sie sind direkt davon betroffen, von Starkregenereignissen, von mehr Hitzetagen und bei über 30 Grad in der City macht halt auch das Einkaufen, das Bummeln relativ wenig Spaß. Deswegen glaube ich schon, dass wir kleinräumig schauen müssen, wie wir damit umgehen können. Heute steht auf den Dächern in den Innenstädten extrem viel Technik, was man von unten nicht sieht. Da passen aber auch blaugrüne Dächer noch drunter, die Regen zurückhalten können. Wir haben steinerne Straßen und Plätze. Ich glaube, wir brauchen da auch Bäume, die Schatten spenden und Bänke, wo man sich im Schatten ausruhen kann. Das ist nicht ganz einfach, weil häufig ganz viel Technik im Boden unter der Erde steckt. Und man da gar nicht genug Raum für die Wurzeln hat. Also man muss da auch in der Innenstadt schon immer lange suchen, bis man die entsprechenden Punkte findet. Und natürlich sollten sie auch die Nutzungsmöglichkeiten, die Nutzungsvielfalt von großen Plätzen nicht beeinträchtigen. Also sollte schon noch möglich sein, auf dem Marktplatz einen Markt abhalten zu können. Und trotzdem glaube ich, dass viele kleine Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawandel und gleichzeitig zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im grünen Bereich möglich sind.
Zurück von den öffentlichen Plätzen und Grünanlagen wieder in die Läden, die schon bevor der Virus Covid-19 Einzug in unser Leben erhalten hat, immer weniger besucht werden. Viele Innenstädte kranken an Leerstand. Warum es gar nicht so einfach ist, diesen Leerstand zu füllen, das hat unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe hat mit den Immobilienpreisen zu tun. Thomas Krüger hat mir das so erklärt.
Das ist eine schwierige Situation, vor der wir stehen, weil die Innenstadtimmobilien sehr hoch bewertet sind, weil halt bisher die höchsten Mieten erzielt wurden. Deshalb sind da hohe Werte in den Büchern. Und wenn diese hohen Werte korrigiert werden müssen, ist das ein schmerzlicher Prozess. Das heißt abschreiben, das heißt richtig Verluste dokumentieren und verarbeiten. Und das macht man nicht so gerne, vorsichtig ausgedrückt. Das wird kommen müssen, aber das ist ein Prozess, sagen wir mal, der geht nicht von heute auf morgen, zumal das richtig hohe Werte sind. Man lässt lieber leer stehen, die paar Betriebskosten, die ich da bezahlen muss, sind nichts im Verhältnis zu Abschreibungssummen, die wahrscheinlich fällig sind, die wir am Aktienmarkt bei den Immobilienaktiengesellschaften auch schon sehen. Die liegen so bei mindestens minus 15%, wenn nicht 20%. Und das sind Gesellschaften, die stark in Innenstädten, in Shoppingimmobilien investiert sind und in solche Größenordnung ihre Werte korrigieren mussten, weil am Aktienmarkt gilt, dass ich zeitnah auch meine Werte dokumentieren muss. Das gilt aber sonst nicht so. Also da liegt so ein bisschen eine tickende Zeitbombe bei den Versicherungen und bei anderen Immobilienfonds und natürlich auch bei privaten Eigentümern, die nicht so berichtspflichtig sind und die sich natürlich schwer tun, einzugestehen, dass vielleicht das Haus, das ich möglicherweise geerbt habe oder irgendwie seit Generationen der Familie gehört, nun plötzlich 20-30% weniger wert ist. Das ist schmerzlich, das trifft nicht unbedingt die Ärmsten der Gesellschaft, aber das möchte man ungern schnell und sofort und in voller Größenordnung zum Tragen bringen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die alten Werte sind nicht wieder zu erreichen.
Stefan, das waren jetzt die wirtschaftlichen Hintergründe. Der Immobilienpreis, der sehr hoch bewertet ist in der Innenstadt. Was kann man vor diesem Hintergrund für Anreize setzen, damit der Leerstand gefüllt wird?
Na, ja, das mal gesagt, Leerstand tut wirtschaftlich richtig weh und das will man sich nicht so gerne eingestehen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Eigentümertypen unterscheiden. Da mag es die globalen Immobilienunternehmen geben, für die es einfacher ist, einmal ein paar Jahre Fläche leer stehen zu lassen, als entsprechende Preisberichtigungen zu machen. Und dann gibt es eben den privaten Hausbesitzer, für den kann der Leerstand durchaus existenzbedrohend sein und da gibt es natürlich auch eine ganz andere Motivation, da an neuen Nutzungen mitzuwirken. Eine Mobilisierung von Leerstand kann auf der einen Seite steuerlich passieren, indem ich das gerade von Herrn Krüger beschriebene System auch ein Stück weit ändere und Leerstand auch Geld kostet. Das ist Aufgabe des Bundes. Und wenn ich aber jetzt schaue, was kann man eigentlich vor Ort in den Kommunen tun, dann ist das gar nicht so viel. In erster Linie kann ich auf kommunaler Ebene Eigentümer ansprechen. Ich kann sie beraten, ich kann sie miteinander vernetzen und motivieren, Leerstand zunächst mal als Chance zu sehen, um auch neue Dinge auszuprobieren. Und einige Städte haben das auch gemacht. Da gibt es Agenturen, die mieten zum Beispiel zu günstigen Preisen von Eigentümern leerstehende Ladenflächen, möblieren sie und bieten sie dann Existenzgründern an, um ihr Geschäftskonzept mal 2-3 Monate ausprobieren zu können und zu schauen, ob sich das langfristig lohnt. Und der Eigentümer hat natürlich auch einen Effekt davon, weil im Ergebnis vielleicht dann doch nach einem Jahr sich einer findet, der sagt, ich mache das jetzt dauerhaft auf deiner Fläche und er hat dann den Laden wieder vermietet. Also ich denke, es ist wichtig, mit dem Leerstand aktiv umzugehen, zu motivieren und die Chancen zu nutzen, die da drin auch bestehen.
Was kann man also tun? Das habe ich auch Herrn Krüger gefragt und er schlägt einen Fünftelmix vor.
Wir brauchen eine andere Mischung der Struktur. Was ich da immer vorschlage, ist ein Fünftelmix. Ein Fünftel der Mieterträge sollten an Innovations- oder besondere Mieten, Nutzungen gehen, die ein kulturelles oder innovatives Programm haben, die man ansehen will, die spannend sind, Pop-up-Stores oder andere Experimente, die die Innenstadt bereichern, die aber nicht viel zahlen können. Also die Starken unterstützen die Schwachen. Und insgesamt wird das Ergebnis wahrscheinlich mindestens so gut wie vorher, wenn nicht sogar noch besser, weil dann nämlich die Innenstadt interessant ist. Im Moment, wo ich nur Hochleistungsvermieter habe, in Klammern, deren Artikel ich auch am Wochenende auf dem Sofa kaufen kann, brauche ich eigentlich gar nicht in die Stadt. Warum? Aber wenn ich da was habe, was eben einzigartig ist und spannend und immer anders und daneben auch Parketten sind, wo ich dann doch meine Markenartikel kaufe, aber ich habe auch andere Dinge und überhaupt einen Anlass in die Innenstadt zu gehen, dann werden alle profitieren. Das setzt aber natürlich voraus, das kann man nicht verordnen in Deutschland, dass sich die Vermieter in einem Geschäftsbereich verständigen, so vorzugehen und sich dann auch verständigen natürlich, wie wird das organisiert, wie werden diese Mietungen akquiriert, wie wird das bespielt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Gedanke, der auch alle gleich behandelt, wenn man so will, und mit wahrscheinlich dazu führen kann, dass die Mieterträge am Ende deutlich besser sind, als wenn jeder sich nur durchsetzen würde, wer den besten Mieter bekommt. Also, dass wir so eine Art, ich will nicht sagen Solidarität der Eigentümer, aber eine Gemeinschaftsaktion machen, die allen hilft und die vor allen Dingen auch der Stadt hilft.
Stefan, was hältst du von den Vorschlägen? Fünftelmix ist auf der einen Seite und das andere ist ja so der Gedanke, Akteure zusammenbringen.
Also inhaltlich ist dieser Fünftelmix eine ganz spannende Sache, weil es wirklich ermöglicht, eben Nutzungsvielfalt in den Innenstädten zu bringen, auch auf Flächen, die nicht so rentabel sind. Das ist ja auch ein Ansatz, den zum Beispiel Shoppingcenter schon länger nutzen. Das ist nur dort viel einfacher zu organisieren, weil es da einen großen Vermieter gibt, einen Eigentümer der Flächen, der dann eben zu unterschiedlichen Konditionen vermietet. bietet und eine Mischkalkulation hat. Mit vielen Eigentümern in der Innenstadt ist das deutlich schwieriger zu organisieren. Das zeigt natürlich auch, dass Innenstadtentwicklung eigentlich nur dann erfolgreich sein kann, wenn alle oder zumindest viele an einem Strick ziehen, in eine Richtung arbeiten und neben ihren persönlichen wirtschaftlichen Interessen, die ja völlig in Ordnung sind, aber auch ein Stück, und ich würde hier schon das Wort Solidarität verwenden, ein Stück Solidarität üben und gemeinsam für diese Innenstadtentwicklung arbeiten. Meines Erachtens braucht es dafür drei Dinge. Einerseits Zukunftsbilder und Konzepte. Also, dass alle miteinander arbeiten, ist schön und gut. Aber die Frage ist ja, was will ich eigentlich erreichen? Was ist mein konkretes Stadtprofil? Was macht meine Innenstadt aus und unverwechselbar zu der anderen Innenstadt? Und wie kann der Weg dahin aussehen? Das beschreibt man in solchen Konzepten oder Masterplänen. Es gibt ein sehr schönes, frisches, was auch ein Stück anders ist als in anderen Städten, was im Jahr 2020 in Offenbach beschlossen wurde. Das lohnt sich wirklich mal anzuschauen. Und darauf aufbauend braucht es zum Zweiten die Zusammenarbeit der Akteure. Da gibt es in den Innenstädten runde Tische, zu denen eingeladen wird. Da sitzen in der Regel natürlich erstmal die Wirtschaftsakteure und die Eigentümer am Tisch. Ich finde, es ist wichtig, wenn ich diese neue Multifunktionalität noch das Bespielen der öffentlichen Räume will, Zwischennutzung in den Läden, dann muss ich auch mich in diesen Runden für zivilgesellschaftliche Akteure öffnen und die an den Tisch holen. Kirche kann da, denke ich, auch eine wichtige Rolle dabei spielen. Und der dritte Punkt, es braucht finanzielle Impulse. Und zum Beispiel hat das Land Hessen gerade Ende Mai ein neues Innenstadtprogramm aufgelegt, Größenordnung von 12 Millionen Euro, wo Kommunen bis zu 250.000 Euro beantragen können für innovative Ansätze, die also die Möglichkeit bieten, mal was Neues auszuprobieren, die Schwelle senken der Anfangsinvestitionen, die man da hat, und auch ermöglichen, dass vielleicht das Geld mal an der einen oder anderen Stelle in Sand gesetzt ist, weil die Dinge dann doch nicht gelingen, aber man kann sie ausprobieren und damit also ein Stück weit das Risiko auch die öffentliche Hand nicht für den großen Immobilienbesitz, aber für kleine Innovationen mit übernimmt. Ich denke, in so einem Dreiklang ist man gut aufgestellt, um eine Innenstadt gemeinsam zu entwickeln.
Bevor wir gleich über die Rolle der Kirchen als einen besonderen Akteur in der Innenstadt sprechen, von dem City Center wie in Frankfurt zum Stadtzentrum in Darmstadt liegen ja nicht nur ein paar Kilometer, sondern auch große Unterschiede. Könntest du das mal genauer aus planerischer Sicht erläutern, wie die Unterschiede denn genau gelagert sind?
Dinge, über die wir heute gesprochen haben, das ist, glaube ich, ein starker Blickwinkel auf die Innenstädte der Großstädte. Ja, mit dem filialisierten Einzelhandel und dem Wandlungsprozess, der da stattfindet, mit den großen Kulturhäusern, um die es da unter anderem geht. Und da unterscheiden sich vielleicht die Innenstädte von Frankfurt und Darmstadt trotz ihrer Entfernung gar nicht so sehr. Ich denke, der wesentliche Unterschied liegt dann eher zu den Innenstädten wie Bad Vilbel oder Nidda, also die kleineren und mittleren Städte. Dort haben Innenstädte eine andere Versorgungsfunktion. Da gibt es eben nicht die großen Filialen im Bekleidungsbereich, im Elektrobereich, sondern eher eine Nahversorgungsfunktion, die mehr im Mittelpunkt steht. Und wir haben eine andere Eigentümerstruktur. Wir haben ja gerade über die Eigentümerstruktur gesprochen. Wir haben dort viel mehr Eigentümer, die halt örtlich verankert sind, die lokal noch im Ort wohnen und natürlich auch ein Interesse an der örtlichen Entwicklung haben und auch anders in solche Prozesse, denke ich, einzubinden sind.
Thomas Krüger ist optimistisch, dass die aktuelle Krise der Innenstadt eine Chance besonders für die Kleinstädte sein könnte. Denn der Trend geht aus seiner Sicht in Richtung Dezentralisierung.
Ich glaube, dass die großen Zentren erleben gerade einen sehr, sehr drastischen Strukturwandel, über den wir gerade gesprochen haben. Die kleineren Städte und Stadtteilzentren und auch Zentren im suburbanen Raum können aus dieser Entwicklung, so zynisch das vielleicht klingt, gestärkt hervorgehen, weil nämlich wir eine Umverteilung haben, schlichtweg von Funktionen. Die Städte werden dezentraler. Es ist nicht mehr 100% Office in der City und 100% oder 80% Shopping in der City, sondern die Dinge werden dezentralisiert. Einmal durch Onlinehandel und Transporte über Kurierdienste und andererseits über das nicht mehr erforderliche tägliche Pendeln ins Büro. Und das führt zu einer Verlagerung schlichtweg von Aktivitäten an dezentrale Lagen. Und ich denke, dass die Kleinstädte und Stadtteilzentren deutlich davon profitieren können, dass die Nachbarschaft wieder aufgewertet ist.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Wir sprechen heute darüber, wie man die Attraktivität der Innenstadt fördern kann. Bisher haben wir vor allem über den Handel und das geschäftige Treiben in den Innenstädten gesprochen, dass insbesondere die Kirchen dazu einen Gegenpol darstellen. Das hat Professor Christ ganz gut auf den Punkt gebracht.
Kirchen in der Innenstadt sind Orte, die von vielen auch nichtgläubigen Menschen gerne aufgesucht werden, weil sie, wenn man die Tür hinter sich zumacht, einfach eine komplett andere Welt repräsentieren. Eine Welt der Ruhe, der Kontemplation. Es ist ein spiritueller Ort. Es ist ein riesiger Raum in vielen Fällen, der eben nicht kommerziell überladen und genutzt wird.
Welche Rolle den Kirchen in der Stadtentwicklung zukommen sollte, habe ich auch in einem Telefonat mit dem Frankfurter Stadtpfarrer Olaf Leverenz diskutiert. Er hat dabei die kulturelle Verwurzelung der Kirchen in den Städten betont und damit meint er sowohl die Bedeutung der historischen Gebäude für die Innenstadt, aber auch den Grad der Vernetzung der Kirchen innerhalb der Stadt.
Wir als Kirche sind schon deswegen attraktiv für die Innenstadt, weil wir normalerweise kulturhistorisch interessante Bauten haben, die Anziehungspunkte sind. Dazu bieten wir natürlich einfach durch das Dasein, durch Glockengeläut, sowas wie Heimat, auch für Leute, die das letzte Mal vor 30 Jahren oder so in Frankfurt gewesen sind. Und wir haben die Möglichkeit, als Moderator in Prozesse einzusteigen. Und meine Erfahrung ist, dass wir gehört werden, wenn klar ist, dass es uns nicht oder nicht nur um eigene Interessen geht. Sprich, wenn es um Armut in der Innenstadt geht. Aber genauso, wenn es um Verelendung geht, wo man ja eine schmale Grat da nur hat. Und das ist besonders auch bei inhabergeführten Läden, dass es da eine große Offenheit und ein Vertrauen gibt, wenn man den Kontakt sucht.
In deiner Funktion als Referent für Stadtentwicklung bei uns im ZGV begleitest du, Stefan, Planungsprozesse der Kirche im städtischen Raum. Worin siehst du die besondere Rolle der Kirchen?
Also ich bin da sehr bei Herrn Leverenz und will das gleich noch ein bisschen ausführen. Aber ich denke, der wichtige Punkt ist eigentlich, dass wir genau jetzt in der Situation, wo Innenstadtentwicklung wieder mehr in Fokus kommt und Innenstadt in ihrer Funktion anders weiter definiert wird, dass Kirchen sich da auch aktiv in diesen Diskurs mit einbringen. Ich sehe die zwei Funktionen. Einerseits der Ort Kirche, der vorhanden ist, den man nutzen kann und sollte für Kultur, für Ruhe, für Einkehr, aber auch fürs Gespräch. Wichtig ist also, die Türen zu öffnen, auch als Kirche im Gebäude präsent zu sein, Gesprächsangebote zu ermöglichen, die ich sonst vielleicht so in der Innenstadt nicht habe. Und zum Zweiten aber auch im Sinne der Gemeinwesenorientierung von Kirche als gesellschaftlicher Akteur sich in die Prozesse der Innenstadtentwicklung vor einzubringen. Wir haben die Menschen und ihre Bedürfnisse in der Breite im Blick wie sicherlich kaum ein anderer und losgelöst von wirtschaftlichen Entwicklungen. Wir haben auch den Blick auf die Menschen am Rande der Gesellschaft, die in den Innenstädten oft ausgegrenzt werden. Ich denke, wir haben in diesen Prozessen, die jetzt zur Innenstadtentwicklung anstehen, doch einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten und sollten das auch aktiv tun.
Auch Thomas Krüger habe ich gefragt, was er sich als Stadtplaner von der Kirche erwartet. Und auch er hat einen Punkt angesprochen, den du gerade angesprochen hast, nämlich die offene Kirche.
Also ich würde mir wünschen, das geschieht auch teilweise, dass die Kirche ein bisschen offensiver ihre Angebote in dem öffentlichen Raum transportiert. Dabei natürlich auch nicht ganz so, Entschuldigung, orthodox auftritt, also in der Form sich öffnet und präsent ist im gesellschaftlichen Leben. Auch natürlich, was die ganzen sozialen und karitativen Leistungen angeht, etwas sichtbarer macht, dass dahinter auch nicht nur eine Sozialleistungsindustrie steckt, sondern dahinter auch noch bestimmte andere Dinge, die ganze Geschichte trägt. Also präsenter im öffentlichen Raum fände ich ganz interessant und umgekehrt, die Kirchen zu öffnen. Ich denke auch immer daran, dass das gilt natürlich gerade für die evangelische Kirche in weiten Teilen, wo man gar nicht reinkommt, ist das eine, aber die Spanne zwischen Raum des Glaubens und Raum der Gesellschaft nicht so krass ist. Dass es Schwellen gibt, dass es Zugänge gibt, dass da mehr Übergänge organisiert werden, dass die Kirche sich sozusagen öffnet in die Gesellschaft. Weil ich glaube, die Botschaften oder die Inhalte sind allemal heute noch gesucht. Es sind die Formen, die da im Weg stehen, die von ja inzwischen schon vielen Generationen nicht mehr so ganz akzeptiert werden.
Und da ich das Gespräch mit Herrn Krüger schon geführt hatte, als ich mit dem Frankfurter Stadtpfarrer Leverenz telefonierte, habe ich ihn mit diesem O-Ton konfrontiert und wollte von ihm wissen, was er zu der Kritik und den Anregungen zu sagen hat.
Ich stimme Herrn Krüger in Teilen zu. Ich halte es für ganz wichtig, dass Kirchen zu Festen auch zu Alltagszeiten geöffnet sind. Also wir haben täglich von 12 bis 18 Uhr Montag bis Samstag geöffnet. Das gibt es allerdings auch in sehr vielen anderen Innenstadtkirchen. Ich weiß nicht, ob Herr Krüger da noch auf dem aktuellsten Stand ist, auch bei evangelischen Kirchen. Dazu kommt natürlich, die Türen müssen offen sein oder es muss so transparent sein, dass Leute, die eine gewisse Scheu oder ein Unkenntnis haben, sich trauen, zumindest einige Schritte dichter reinzugehen. Ob das bedeutet, dass man den Kirchraum verlässt und auf den Platz geht, da bin ich skeptisch, weil ich denke, ein ganz großes Fund, mit dem wir wuchern können, sind die Gebäude mit ihrer bestimmten Atmosphäre. Das heißt nicht, dass es nicht zu bestimmten Veranstaltungen oder Kundgebungen oder sonst was Kirche vor der Tür Gottesdienst macht oder auf Kundgebungen spricht oder ähnliches. Aber die Kirche als ein Ort der besonderen Atmosphäre wird gerade von vielen Leuten hoch geschätzt. Das heißt, es muss möglich sein, dass auch Neugierige angezogen werden, aber zugleich die Atmosphäre, die eine Kirche hat, erhalten bleibt. Dazu kommt natürlich, Kirche ist immer auch ein kultureller Ort. Bei uns spielt zum Beispiel Orgelmusik eine ganz große Rolle und hat eine sehr breite Anhängerschaft, sodass es neben Gottesdienst immer andere Formen geben muss. Bei uns in der Kirche, wenn nicht gerade Corona ist, Obdachlosenarbeit, ganz bewusst Diakonie in der Kirche. Auch das wird von der Innenstadt, von den Besuchern der Innenstadt wahrgenommen. Und ein Konzept, was ich habe, ist angedockt an gesellschaftliche oder an städtische Ereignisse auch als Kirche mitzuspielen. Zum Beispiel bei der Buchmesse, zum Beispiel bei der Luminale. So dass es neben den klassisch kirchlichen Angeboten auch Sachen gibt, wo man ganz bewusst sagt, dieses ist jetzt für die städtische Gesellschaft gedacht.
Zum Abschluss, lass uns eine Zukunftsprognose wagen. Wie sieht die Innenstadt in 30 Jahren aus?
Zunächst mal anders als heute. Innenstädte werden sich weiter verändern, so wie sie das die letzten Jahrhunderte auch immer getan haben. Aber ich bin mir sicher, insgesamt werden viele Innenstädte ihre Bedeutung für die Stadt und für die Region erhalten, auch wenn sich ihre Funktionen in den nächsten 30 Jahren ändern. Und ich denke, es werden mehr die Eigenarten der Innenstädte wieder sichtbar werden und die Innenstädte sich wieder mehr unterscheiden, weil nur dann es gelingt, auch diese Attraktivität der Innenstadt für neue Nutzung und Vielfalt herzustellen. Wichtig ist, dass am Ende die Akteure dafür zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen und man da Wege der Kooperation, des Aushandelns von Zielen und Maßnahmen findet. Und erfolgreich werden die Innenstädte sein, die genau solche Prozesse auch gut miteinander bewältigen. Dann ist auch die Innenstadt in 30 Jahren noch ein Ort, wo man sich gern aufhält, wo man hingeht, wo man sich quer durch gesellschaftliche Milieus trifft, also ein gesellschaftlicher Marktplatz.
Sagt Stefan Heineck, Referent für Stadt- und Landentwicklung bei uns im ZGV, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke, genauso wie bei den beiden Professoren Thomas Krüger und Wolfgang Christ, die mir eine kleine Einführung in die Stadtplanung gegeben haben und natürlich auch bei Olaf Leverenz, also allen, die an der Sendung mitgewirkt haben. Im nächsten Monat bleibt es still im Cambio-Labor. Wir machen einen kleinen Sommerbreak, freuen uns aber trotzdem über Zuschriften. Wie gefällt euch der Podcast bis hierher? Wo seht ihr Verbesserungspotenziale? Welche Themen findet ihr spannend und mit welchen Themen sollten wir uns in Zukunft näher beschäftigen? Wir freuen uns über eine Mail an cambio@zgv.info. Wir melden uns dann am dritten Freitag im August wieder zurück und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info